Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast im neuen Jahr. Herzlich willkommen, Daniel.
Herzlich willkommen im neuen Jahr, Anne.
Und herzlich willkommen, Vincent.
Guten Tag, guten Abend, guten Morgen, guten alles.
Gutes Jahr.
Gutes Jahr.
Genau, wie ihr hört, wir sind gut ins neue Jahr gestartet, ihr hoffentlich auch. Die MLS ist auch ins neue Jahr ganz gut gestartet, nämlich mit dem MLS-Draft, um den es heute auch gehen wird. Aber damit dieses Jahr ganz neu startet und auch vielleicht Leute, die noch nicht so lange dabei sind und sich noch nicht so lange für die MLS interessieren, für die kommende Saison gut gewappnet sind, fangen wir heute mal mit ein paar kleinen Fragen an, die uns Zuhörerinnen und Zuhörer so geschickt haben. Vincent, willst du vorlesen?
Will ich das? Ja, okay, ich möchte.
Kannst du vorlesen, ist die Frage.
Ich versuch's mal, wie so mein Deutsch würdig ist. Aber ich glaube, nach über 110 Folgen sollte das klappen. Also, dann fangen wir mal an. Viele Fragen hat uns auch auf Insta Simon Rehm geschickt. Könnt ihr gerne mal irgendwie folgen oder ein Dankeschön da lassen für die Fragen. Die werden wir jetzt natürlich, da wir jetzt Zeit haben, da keine Spiele sind, beantworten. Dann fange ich mal mit Frage 1 an. Wie sehen wir die Fanbewegungen in der MLS? Also, er schreibt zum Beispiel, es gibt ja viele Ultras auch immer wieder und viele Stadien sind auch etwas leerer. Aber wie so die Kultur unter den Ultras, unter den Fans von den Kurven gesenkt, bei welchen Vereinen sind sie am besten? Er will jetzt nicht speziell die Anzahl der Fans, aber so, wo die besten Fangesänge da sind, wo die beste Stimmung ist, der beste Zusammenhalt. Was ist da so eure Meinung dazu? Und wie kann man den Support mit dem europäischen Support vergleichen?
Ich fürchte, da fallen heute zwei Teams auf jeden Fall, die beide so richtig kreative Geschichten haben wie Welcome to Green Hell und Welcome to Blue Hell.
Die Blue Hell ist die Original Hell.
Ich warte nur darauf, dass irgendein Texas-Team noch schreibt Welcome to Yellow Hell, Red Hell. Dass wir alle Farben einfach mit durchhaben.
Sind da tabellarisch schon im Keller, die Teams. Aber gut.
Ja, also so aus dem, wie ich es immer empfinde, ist natürlich... ich finde schon, Sporting Kansas City ist immer vorne mit dabei, Seattle ist vorne mit dabei, die Portland Timbers sind immer vorne mit dabei. Ich finde auch, dass die Red Bulls auch einen coolen Support haben. Die Southward ist auf jeden Fall immer sehr interessant, gerade wenn sie Choreografien machen. Und der LAFC hat auch eine sehr interessante Fanszene, wo es sich auf jeden Fall immer mal lohnt, mit reinzusehen. Jetzt dürft ihr gerne auch widersprechen oder ergänzen.
Nö, also ich finde deine aufgezählten Teams sind alles legitime Teams, die sehr gut dabei sind. Man darf ja auch in der MLS die Tifos nicht außer Acht lassen, wo man dann auch Teams wie Portland oder LAFC ganz oben mitnehmen muss, die oft ja auch etwas veranstalten. Was war nochmal so ein ganz bekanntes Team? Da war doch noch ein drittes.
New York City FC.
Die Tifos unter der Brücke, oder?
Ja.
Nee, aber ja, ich weiß noch mal, irgendein drittes Team, das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Aber die Tifos sind auch immer eine sehr coole Sache in der MLS. Vor allem sehr kreativ. Und sie binden oft immer wie nennt man das, Dinge aus der Popkultur, aus irgendwelchen Serien, Sänger oder bekannte Gesichter aus deren Heimatstadt, einfach mit in den Verein ein. Und das ist oft immer sehr schön anzusehen, sehr kreativ gemacht, finde ich. Es hat einen ganz anderen Flair wie in Europa, die Choreos in Europa. Ich würde die gar nicht mal als ähnlich vergleichen. Klar ist es irgendwie letztendlich dasselbe, aber ich finde so persönlich, die MLS-Tifos, die haben irgendwie einen anderen Flair. Die Fans schaffen es da noch irgendwas mit reinzubringen, dass es einfach anders drüber kommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die besser oder schlechter sind. Die sind für mich beide auf demselben Level, europäische und die MLS-Choreos. Vielleicht manche Leute mögen sagen, die sind sehr gleich oder da gibt es keinen Unterschied. Aber ich persönlich finde, die MLS-Tifos sind doch ein bisschen anders, aber weder besser noch schlechter. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ich war ja damals im Stadion bei LAFC, wo dann Daniel Seattle gewonnen hat in den Playoffs. Und vom Support her muss ich sagen, also ich kann jetzt nur von LAFC sprechen, da war ich bei den Ultras hinten mit drin. die Fangesänge, die singen vorm Spiel schon, eine Dreiviertelstunde vorm Spiel ging schon los, haben sie sich warm gesungen, während dem Spiel singen sie durch den spanischen Einfluss in Kalifornien fast ausschließlich nur spanische Songs. Gut, aber das wird wahrscheinlich nichts machen, wenn man da dabei ist, kann man das eh. Und ich finde so von der Stimmung, von der Lautstärke her, kann man das auch in europäischen Ligen gut mithalten. Also ich denke mal, klar, LAFC waren jetzt nur 20.000 Fans, das Stadion gibt es nicht mehr her. Von dem her würde ich jetzt mal sagen, gut, zweite Liga kann das top reinpassen, aber das kann man schlecht vergleichen, weil in der zweiten Liga gibt es ja Vereine wie Schalke zum Beispiel, die haben einen Support, der ist ja locker internationale Klasse, der ist ja richtig stark. Also das, aber ich würde jetzt mal so spontan sagen, viele Fans, mal ausgenommen von, was weiß ich, vielleicht Houston oder Dallas oder so, die vielleicht Regionalliga-Niveau haben an manchen Spieltagen, aber viele gute Fansupport, wie Anne gesagt hat, eben Seattle, Kansas, Portland, LAFC, auch die Red Bulls haben eine gute Supportersgruppe oder Austin, die können, finde ich, meiner Meinung nach mit Europa 1A mithalten mittlerweile.
Aber ich finde, es macht auch, also man kann es nicht vergleichen mit wie viele Leute sind da im Stadion, weil wenn ich mir deutsche Stadien ansehe, das ist zwar nett, dass da vielleicht, machen wir es mal bei Hertha als Beispiel, dass da rein theoretisch 50.000 ins Stadion passen würden, aber A, kommen sie und B, sind das dann auch diejenigen, die tatsächlich mitmachen. Es ist ja immer nur eine sehr kleine, begrenzte Gruppe bei den allermeisten Spielen, normalen Spielen, die wirklich aktiv mitmacht, von daher ist eigentlich egal, wie viele dann im Stadion sind oder wie viele Leute in so ein Stadion passen, ob da jetzt nur 20.000 reinpassen oder ob da 60.000 reinpassen, spielt an sich denn keine Rolle. Am Ende kommt es drauf an, wie aktiv und cool die Fanszene ist. Wenn wir natürlich noch vergessen haben, ist Atlanta. Gut, die fand ich jetzt in der letzten Saison, fand ich die Fans verhältnismäßig ruhig, aber ich kann es auch nachvollziehen. Und von jedem Team gibt's immer wieder mal ganz coole Aktionen. Gab ja auch von Toronto schon coole Typhos. Und Montreal beispielsweise mit ihrer riesigen Glocke, die haben so eine Glocke einfach in der Fankurve stehen und wenn ein Tor fällt, dann darf daran gebimmelt werden, dann darf das ein ausgewählter Fan machen. Ist auch was Cooles und was ganz Besonderes. Der entscheidende Punkt ist aber meines Erachtens, dass die Fans einfach so von der Mentalität her anders sind als europäische Fans. Aber das ist nicht nur im Fußball, sondern das ist in den Sportarten generell so. Aber im Fußball merkt man es halt sehr deutlich, wenn man da einfach so die europäische Sichtweise darauf kennt. Also beispielsweise dieser Kram mit Ultras, die oder mit Ultragruppen, dass wenn dir die Flagge sozusagen geklaut wird, dass du dich dann auflösen musst aus ehrenhalber Gründen. Klar gibt's auch vereinzelt in den USA, die das so abkupfern und dann auch machen. Aber da ist eigentlich eher so, du bist Fan von deinem Team, aber du kannst dich halt auch entspannt neben den Fan vom anderen Team setzen und feuerst dein Team an, machst natürlich freche Bemerkungen gegen das andere Team, nett formuliert. Aber trotzdem kann man sich nur in die Augen sehen. Das ist in Europa teilweise nicht möglich. Aber einfach eine ganz andere Mentalität und Erziehung an sich in dem Sinne. Weil ich finde, das ist da im Sport einfach auch komplett, ja, das ist quasi im Sport in den USA auch gar nicht so dazugehört. Da ist es immer so, dass du auch neben dem Gegner sitzt. Und klar, auch da gibt's mal für irgendwen auf die Nase, aber in der Regel ist das alles immer friedlich. Während in Europa sich da so eine sehr harte Szene rausgecancelt hat, dass man es halt nicht machen kann. Diese strikte Trennung halt zwischen den Fanlagern.
Um nochmal auf die Tifos sprechen zu kommen, du hast ja vorhin gemeint, dass sie so ein kleines gewisses Etwas haben, was sie in Europa nicht haben. Ich denke, der Grund hierbei ist eher, dass die Franchises ja nicht so alt sind. Wenn du mal überlegst, ich nehme jetzt mal das Beispiel Schalke, die ja wirklich Tifos oder Choreos, wie wir ja hierzulande sagen, kreieren, die wirklich historischen Bezug zu irgendwelchen Ereignissen nehmen, sei es die Ära von Assauer, sei es der Pokalsieg vom UEFA Cup 1997 und so weiter. Das sind halt alles Dinge, die Franchise in den USA gar nicht bieten können. Und klar, du nimmst Bezug zu irgendwelchen Persönlichkeiten, welche die Stadt geprägt haben. Wie zum Beispiel jetzt ein Jimi Hendrix, dem zu Ehren Trikot gewidmet wird, was übrigens verdammt geil aussieht. Aber ich finde es trotzdem auch geil, weil es sind Personen in deiner Stadt, die die Stadt geprägt haben, die einen selber eventuell geprägt haben oder eine ganze Ehre. Und denen zu den nötigen Respekt zu zeigen, finde ich eigentlich auch toll. Klar, Tradition und so weiter gibt's dort aktuell, würde ich sagen, eher weniger, aber es kann ja noch werden.
Aber wo setzt für dich Tradition ein?
Tradition setzt für mich da ein, wo du wirklich, wie kann man das jetzt beschreiben? Ich denke, du musst eine ganze Ära mitbringen. Wenn wir jetzt so in 20 Jahren nochmal uns zusammensetzen, dann werden die Vereine, Traditionsvereine sein, kein Thema. Aber das musst du dir halt einfach erarbeiten, sage ich.
Oder diese Tradition,
oder dass man... Oder Ziggy Schmidt, oder
wie sie alle heißen. Dass man seine NS-Geschichte als Verein bis heute nicht aufgearbeitet hat. Diese grandiose Tradition der Vergangenheit. Grüße an die Bundesliga.
Nenn mal Ask, Bundesliga-Club nach der Zeit zwischen 33 und 45.
Ja, da gab es sie natürlich alle nicht.
Nein, also wie gesagt, haken wir das Thema ab. Würde ich es vorschlagen, außer du hast da noch was zu beanstanden, Anne Vincent.
Dann nächste Frage.
Okay, ja, Simon geht auch noch folgende Frage durch den Kopf. Er hat nämlich gefragt, wie es eigentlich so ist, wenn ein neues Team, also ein neues Franchise, in der MLS aufgenommen wird, wie jetzt dieses Jahr zum Beispiel Charlotte, was so die Fans in dieser Stadt fühlen oder wie die damit umgehen, aber auch andere Fans von anderen Teams und was Fans machen, deren Teams aufgelöst werden, wie jetzt zum Beispiel bei Chivas 2014.
Ja, oh, gut. Chivas ist aber ein spezielles Beispiel. Dann mach mich da nicht.
Also Chivas wirkt als Beispiel zu nehmen, finde ich auch sehr gewagt. Da gibt es deutlich bessere Beispiele. Also erstmal, wenn ein neues Team reinkommt, ich denke, das ist für die Stadt erstmal was ganz Spezielles. Wir hatten ja in der 100. Folge ein paar Kandidaten da, die es jetzt erst neulich miterlebt haben. Und natürlich freust du dich. Du siehst die Entwicklung in einer Stadt, dass was Neues kommt. Fußball ist eben kommen. 2026 Heim-WM in den USA, neben Kanada und Mexiko. Und das sind schon einige Hype. Oder gehypt. Klar, es wird dann auch schon gleich eine Ultra-Gruppierung gegründet, also in Anführungszeichen gegründet, die den Verein auch bis zum Start oder dem ersten Spiel in der MLS begleitet. Und auf der anderen Seite, wenn ein Verein aufgelöst wird, ist es halt, oder umzieht, was es ja auch gibt, ist es halt schwierig. Ich meine, klar, wenn die ganzen Misserfolge und so weiter sind, gibt es immer noch einige, die hinter dem Verein stehen, keine Frage, aber ja, ich glaube, dann fehlt ein bisschen was, wenn es ein Verein oder ein Franchise nicht mehr gibt, weil ich kenne es so, du lebst für diesen Verein jeden Tag und tragst ab und an irgendeinen Pulli oder so. Das kennen wir alle hier jetzt in Europa oder halt von unseren Bundesliga-Vereinen, die wir mögen. Und das dann auf einmal, wenn es das nicht mehr gibt, weiß ich nicht. Das irgendwie ist es surreal.
Also allein mit Fußball ist in den USA im Kommen, darüber könnten wir auch schon wieder 2 Stunden diskutieren, weil ich diesen Satz nicht mehr hören kann, weil er so alt ist. Ja,
es ist bereits gekommen.
Ja, es ist halt schon so lange gekommen, wenn man sich anguckt, wie erfolgreich Fußball im Vergleich zu Baseball mittlerweile ist, dann ist dieser Satz einfach...
Du bist damit schon das beste Beispiel, aber ich packe hier gerne ein paar Phrasen aus. Ich werfe dafür
ja, genau. Das Phrasenschwein, das klingelt hier ordentlich heute. Ich finde Chivas deshalb ein sehr spezielles Beispiel, weil klar, sie hatten Fans, aber das war auch eines der Teams, wo nicht immer so viele Fans im Stadion waren, was auch daran lag, dass dieses Team einfach die meisten Saisons über nicht besonders erfolgreich waren, um es mal nett zu formulieren. Also Chivas USA hat regelmäßig Niederlagen gefressen, die teilweise sehr böse waren. Und naja, also klar, es gab auf jeden Fall Fans, die da traurig drüber waren, aber die meisten sind dann wahrscheinlich auch vom Mutterclub eher noch Fan gewesen. Und ja, aber dadurch, dass der LAFC dann irgendwann gekommen ist, sieht man natürlich auch, da gab es weiterhin Interesse auch am Fußball. Sie haben den Slot von Chivas bekommen und die Fans können, wenn sie wollen, da heute dann Teil des Ganzen werden. Ansonsten sind Auflösungen von MLS-Teams jetzt nicht das Häufigste. Also in der gesamten MLS-Zeit, gegründet 1996, gab es bisher insgesamt 3 Abmeldungen von Teams. Das eine war Tampa Bay, aber auch schon, ich glaube 2001 oder so, also schon sehr, sehr lange her. Dann Miami Fusion haben sich damals aus der MLS verabschiedet, auch schon ewig her, ich glaube selbe Jahr sogar. Und dann halt Chivas USA im Jahr 2014, ist jetzt dementsprechend auch schon wieder etliche Jahre her. Da sieht man mal, wie selten das passiert und wie viele Teams dagegen neu gekommen sind. Was da dann aber ist, finde ich, man sieht immer einen sehr starken Unterschied, wie die Fans so sind. Also es gab so Teamvorstellungen, wo ich den Eindruck hatte, okay, haben die Fans da jetzt wirklich so richtig Lust auf dieses Team oder eher nicht? Bei Orlando beispielsweise war damals schon auch ein ziemlicher Hype. Bei New York dagegen hat man am Anfang, also beim New York City FC hat man am Anfang erstmal eher so ein bisschen nach Fans suchen müssen. Also klar, es gab den einen Fanclub zu der Zeit, der das auch mit supported hat und dann standen sie natürlich wie bei jeder Verkündung immer im Hintergrund, haben gejubelt und Schals geschwenkt. Aber es war nicht so der krasse Hype, den man an anderen Stellen erlebt hat. Und auch bei Austin fand ich, war das sehr, sehr schwierig, aber da lag es natürlich auch an der Vorgeschichte von Austin und Columbus, wie das alles so entstanden ist. Also es ist halt immer schon so ein bisschen situationsbedingt auch abhängig und von der Stadt als solches. Minnesota's Map hatte ich auch nicht groß mitbekommen, dass es da einen riesigen Hype gab. Das hat sich dann halt einfach so entwickelt.
Ja, wenn es läuft, dann läuft's.
Das ist halt, wenn dann das Team erstmal da ist, dann merkt man auch viel mehr, wenn du im Stadion stehen kannst und so, dann gründet sich und dann knüpft man auch eher Kontakte, denke ich mal. Da wird sich das entwickeln. Was halt richtig krass ist, gut, die haben halt schon profitiert von der USL damals, war Cincinnati. Die waren ja damals schon der USL mega krass und haben immer ein randvolles Stadion gehabt. Aber auch dort, als die verkündet wurden, dass die MLS gegangen sind, die haben ja regelmäßig Fanmärsche veranstaltet und da waren die Supporters echt dabei. Mir tun halt die Fans echt so leid, da das Franchise echt scheiße ist.
Aber wirklich, ich würde denen wirklich alles gönnen, den Jungs.
Ja.
Die Fans sind super.
Die sind echt stark.
Die haben Bock drauf und die gehen ja trotzdem ins Stadion. Mhm. Das kennt man ja nicht von allen, oder von vielen Vereinen kennt man das ja nicht. Dass sie trotz der Erfolge weiterhin ins Stadion
gehen. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Unterschied Orlando. Die waren, anfangs war das auch, die ersten drei Saisons war das Stadion fast immer ausverkauft, aber dann ist halt der Erfolg ausgeblieben, die nächsten zwei, drei Saisons weiterhin und dann sind die Stadien leer geworden. Jetzt seit 2 Jahren sind sie wieder etwas erfolgreicher, eigentlich ein Playoff-Team, aber das Stadion ist nicht mehr ausverkauft wie so in den ersten Jahren, obwohl sie jetzt wieder erfolgreicher sind. Also da ist es zum Beispiel ausgeblieben. Ich bin echt gespannt, wie es bei Cincinnati bleibt, aber ich kann mir vorstellen, dass einfach Fans in diesem Bereich der USA, wo Cincinnati liegt, wo Columbus liegt, wo, was weiß ich, Minnesota liegt oder etwas nördlicher an der Ostküste, was weiß ich, eben New York oder die Refs sind ja eigentlich auch gut, plus die haben ein viel zu großes Stadion. Da gibt's gute Fans, starke Fans und da finde ich, sind die, also habe ich so das Gefühl, oder auch Kansas zum Beispiel, die Fans sind einfach treuer zu ihrem Team, wie so Vereine in Florida, Texas oder etwas südlicher in den USA. Manchmal sogar auch in Kalifornien, wenn man die Earthquakes ansieht. Die haben ja eigentlich auch die ganze Bay Area um San Francisco um sich, aber die kriegen das Stadion halt auch nie voll. Und ich glaube, Galaxy hat auch nicht so ein ausverkauftes Haus. Also, ja, weiß nicht. Ich glaube, das ist sehr regionbedingt, auch wie die Fans agieren in den USA. Habe ich so das Gefühl.
Ja, du hast ja nicht vergessen, wenn das Stadion nicht in der Stadt ist, wie jetzt zum Beispiel bei Galaxy.
Oder in
Dallas. Bei Carson Galaxy. Und wie es ja alle heißt, das ist klar, dass das Stadion nicht so voll ist. Chicago hatte ja auch das Problem. Gut, Chicago ist Chicago, das ist was anderes, aber ja. Es ist halt schwierig, seinen Verein zwar sich zu unterstützen, gerade in den USA, wenn du lange Anfahrtswege hast, weil du hast Ticketpreise oder Parkplatzgebühren und so weiter, was sich alles, wenn man es hochrechnet, finanziell für die meisten nicht stemmbar ist.
Mhm.
Und hier nimmst du Sonderzug oder fährst mit Mannschafts mit dem Fanbus zu 50 oder so zum Auswärtsspiel. Bist in 7 Stunden da.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zwischen beispielsweise europäischen Fans und US-Fans. Die Distanzen sind natürlich viel größer und dementsprechend kann man auch nicht erwarten, dass zu jedem Spiel jetzt unbedingt immer 60.000 Leute kommen müssen. Weil wenn du halt jedes Mal zu jedem Spiel 3-4 Stunden fahren musst oder an manchen Orten ja sogar noch weiter, dann ist das halt auf jeden Fall auch heftig. Und klar, die Amerikaner sind es gewöhnt, größere Distanzen zu fahren, aber trotzdem ist das natürlich eine sehr herbe Distanz und gerade bei Spielen zum Beispiel unter der Woche oder am Sonntagabend ist es natürlich ein Hindernis.
Ja. Das stimmt allerdings. Aber umso schöner ist es dann, wenn man dann doch irgendwie Gästefans entdeckt. Gut, die kommen dann meistens irgendwie aus der Region auch. wo das Heimteam spielt, aber es ist doch irgendwie schön, oder wenn man wirklich eine kleinere Gruppe irgendwie durch eine halbe Weltreise macht, auf die andere Küste oder was weiß ich, ist dann doch immer sehr schön, wenn man sowas sieht und man schätzt es einfach viel mehr wert, dass sie für den Verein dann halt dann doch auch leben und alles.
Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt mal gemeinsam ein paar Fotos von weiten US-Reisen an, machen dabei eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch in der 111-Folge und haben noch ein paar Fragen, über die wir diskutieren wollen. Und ihr habt ja gemerkt, wir haben für zwei Fragen jetzt über 20 Minuten gebraucht. Da ist jedes Mal Diskussionsstoff und man findet nie eine einheitliche Antwort, weil es doch irgendwie immer unterschiedliche Ansichten gibt. Vincent, du hast noch welche?
Ja, auch eine klassische Frage, die wir sehr oft schon bekommen haben und auch des Öfteren erklärt haben. Aber wie gesagt, es gibt hier mittlerweile sehr viele neue Hörer. Wir haben sehr viele neue Follower auch. Das freut uns sehr und deswegen müssen wir uns dieser Frage auch wieder stellen. Wie vergleichen wir die US-amerikanische MLS mit einer europäischen Liga? Oder mit welcher Liga von der Qualität?
Mit der Super League.
Gut, nächste Frage, das akzeptiere ich.
Was?
Nein, das ist wie wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst. Du kannst es nicht. Ich meine, die MLS hat so viele Regularien, welche den Fußball an sich interessanter gestalten und auch fairer gestalten, welche in Europa gar nicht realisierbar sind. Von daher kann man die Liga nicht vergleichen. Also es gäbe jetzt spontan, würde mir keine Liga einfallen, wo ich wirklich sagen kann, hey, die MLS ist wie diese Liga. Vom Niveau her, also zwischen zweiter und dritter Bundesliga, würde ich sagen. Aber vom drumherum, es gibt keine andere Liga, wo es einen Draft gibt. Salary Cap, TAM, GAM, Designated Player und so weiter. Das sind alles so Regularien. Die gibt es in keiner europäischen Liga. Klar, viele haben auch so eine internationale Regelung, dass nur so und so viele Spieler da sein müssen, dass vielleicht ein paar einheimische Spieler und so weiter spielen müssen, soweit ich weiß. Aber so wirklich verschärfte Regeln, wie es in der MLS, gibt es eigentlich in keiner anderen Liga. Und deswegen kann man die meiner Meinung nach nicht vergleichen.
Was sagst du dazu, Vincent?
Ja, es ist schwer zu vergleichen. Ich finde, man kann die ganze Liga auch eben schwer irgendwie. Ich würde da eher so einzelne Teams immer rausnehmen. Es gibt Teams in der MLS, die haben so gutes Drittliganiveau, oberes Viertel der dritten Liga vielleicht. Die meisten Teams würde ich auch auf, also jetzt Deutschland bezogen, Zweitliganiveau setzen. Es gibt aber auch, das kommt dann immer von Saison zu Saison, aber in der MLS ist das Gute, dass sehr viel Abwechslung drin ist. Ein Team kann eine Saison oder zwei Saisons richtig stark sein und dann vier, fünf Saisons richtig scheiße sein. Das ist, es kann passieren. Es gibt aber einige Teams, die ein bisschen konstanter auch sind. Aber es gibt jede Saison, würde ich mal so sagen, zwei bis drei, vier Teams, die vielleicht auch, ja, Bundesliga-Niveau haben, aber so unteres Bundesliga-Niveau, untere Tabellenhälfte vielleicht. Aber so die ganze Liga irgendwie mit einer anderen Liga vergleichen, geht schlecht. Wenn ich es müsste, würde ich vielleicht mit der türkischen Liga gehen. Aber ja, wie gesagt, wie Daniel schon sagte, es ist schwer.
Also ich kann euch da tatsächlich überhaupt nicht zustimmen mit diesem komischen Zweit- und Drittliga-Vergleich. Einfach aus dem Grunde heraus, dass die Struktur der Teams ja sehr, sehr unterschiedlich ist. Das hast du auch gesagt, dass sich das von Saison zu Saison unterscheiden kann. Aber das Problem ist so ein bisschen, es gibt auch keine wirkliche Vergleichbarkeit. Es gibt kaum die Möglichkeit oder es findet fast nie statt, dass MLS-Teams auf europäische Teams treffen. Wenn, dann ist das immer in einem ganz merkwürdigen Zusammenhang, wo man jetzt keine wirkliche Vergleichbarkeit aufstellen kann. Weil ansonsten komme ich halt auch super gerne mit dem Vergleich, dass das damalige USL-Team, New York Red Bulls 2, das erste Team, also tatsächlich auch den Startkader von Chelsea geschlagen hat. Was sagt das dann aus? Also, dann ist ein MLS, Quatsch, ein USL-Team sogar auf Premier League-Niveau. Ist natürlich nicht vergleichbar als solches. Und wenn ich mir dann Teams angucke wie Hertha, dann, sorry, kann ich nicht sagen, dass MLS-Teams auf Zweit- und Drittliganiveau sind. Auch bei anderen Bundesliga-Clubs muss man schon sagen, Die sind definitiv nicht stärker als die MLS-Teams. Das, die Spielmentalität als solches ist eine andere, das ist klar. Gerade in der MLS wird sehr, sehr viel auf Fitness Wert gelegt. Manchmal weniger auf Taktik, aber es gibt auch Teams, die achten durchaus auf Taktik. Das ist da immer auch sehr unterschiedlich und entwickelt sich da auch immer weiter. Und wenn man sich anschaut, wie viele Spieler mittlerweile aus den USA nach Europa kommen, das sind ja gar nicht mehr so wenige, wie noch vor 5 bis 10 Jahren, dann sieht man schon, dass auch die MLS da sehr, sehr vergleichbar, also nicht vergleichbar, sondern sehr ähnlich geworden ist, dass das Niveau da jetzt nicht so ein krasser Unterschied ist wie vor zum Beispiel 20 Jahren oder so noch. Und dass auch Spieler, die beispielsweise ein gewisses Alter erreicht haben, eben nicht mehr immer in die MLS jetzt kommen, um dann ihre letzten Jahre dann noch auszukicken, ganz entspannt. Zum einen, weil auch die MLS da weniger Interesse dran hat und auch, weil es für die Spieler körperlich sehr, sehr anstrengend geworden ist, das zu machen. Von daher finde ich da diesen Vergleich auch immer sehr schwierig. Und ich würde einfach sagen, die MLS passt durchaus in die Top 10 Ligen von Europa. Jetzt nicht immer jedes einzelne Team, aber das ist bei den anderen Ligen genauso. Also wenn ich mir das letzte Team der österreichischen Bundesliga ansehe, dann passt auch das nicht immer zu beispielsweise Chelsea oder so. Von daher vergleicht man das mit anderen Ligen ja auch gar nicht so in dem Sinne. Und gibt mal der MLS noch ein paar Jahre und dann wird das noch immer interessanter werden, weil immer mehr junge Spieler auch noch nach Europa kommen werden.
Aber auch teilweise andersrum. Jüngere Spieler gehen auch in die MLS von Europa aus oder aus Südamerika, anstatt gleich den Schritt nach Europa zu wagen. Also, ja, die Liga hat sich gut entwickelt und der steigert natürlich interessanter auch die geworden, ganze genau. Qualität. Ja.
Und wenn man sich dann auch noch die Leistungen der Nationalmannschaft ansieht, und das sind ja Spieler, die haben oftmals, sind die im MLS-Rahmen groß geworden. Das heißt, sie sind durch Academies gelaufen oder haben sogar vielleicht MLS gespielt oder spielen es aktiv. Dann sieht man schon, da sind auf jeden Fall Entwicklungen da. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Wenn man sich dagegen andere Ligen ansieht, zum Beispiel in Europa, da gab es in den letzten 20, 30 Jahren kaum Entwicklung. Von daher braucht man diesen Vergleich auch gar nicht.
Ich finde auch, die amerikanische Nationalmannschaft ist eine der wenigen Nationalmannschaften, wo so viel Potenzial drin steckt für die späteren Jahre oder für die Zukunft, weil die auch noch echt jung ist, so an sich, die Nationalmannschaft. Aber die haben schon richtig gute Spiele im Vergleich zu den letzten Jahren. Und gibt denen noch ein paar Jährchen und also die können um die K.O.-Phase locker mitspielen, vielleicht sogar so Viertelfinalniveau, würde ich denen easy zutrauen. Und das konnte man ja in den letzten Jahren wirklich nicht behaupten bei den Amerikanern, weil da einfach noch der ganz andere Niveauunterschied war. Und deswegen, das zeigt auch, wie Anne schon sagt, die meisten haben MLS-Bezug, die in diesen Nationalteams stehen und spielen. Und das zeigt einfach, man setzt auf die Jugend, man vertraut auf die Jugend und man schafft es eben auch, diese Spieler so rauszubringen, dass sie interessant für den europäischen Markt sind und später Stars werden. Und das spricht für mich in vielerlei Hinsicht für eine Liga, was viele europäische Ligen nicht ganz so schaffen.
Aber was ich auch irgendwie immer so ein bisschen witzig finde, ist die Frage, warum ist es dann so interessant, wie die MLS im Vergleich zu europäischen Ligen aufgestellt ist. Den Vergleich macht man ja innerhalb von europäischen Ligen selbst in der Regel auch nicht, außer natürlich durch die Punktwertungen, die es nun mal durch den Vergleich oder durch den spielerischen Ablauf dort gibt. Aber wenn man sich dann trotzdem mal die Teams innerhalb der Liga ansieht oder der jeweiligen Ligen, sind ja auch da immer eklatante Unterschiede. Bei der MLS wird darauf aber quasi gar keinen Wert gelegt, sondern das habe ich ganz oft schon erlebt, dass sich Leute irgendwie ein Spiel von Dallas gegen, Dallas ist vielleicht ein doofes Beispiel, weil Dallas auch durchaus sehr, sehr guten Fußball spielen kann und mit ihrer Akademie immer sehr, sehr gute Ergebnisse haben. Machen wir mal Houston gegen die Rapids. War oftmals so ein richtiges Krampfspiel. Aber das kannst du, in jeder anderen Liga hast du das auch. Und
Claude Bielefeld.
Viele.
Ohne die zwei Teams schlecht zu reden.
Und dieser Vergleich wird gar nicht gemacht. Witzigerweise habe ich jetzt das allererste Mal erlebt, dass Amerikaner sich über unteren Bundesliga-Fußball unterhalten im Bezug auf Augsburg und Ricardo Pepi, wo dann auch Spieler meinten, dass sie sich noch nie so lange ein Augsburg-Spiel, nicht Spieler, sondern Zuschauer, dass sie sich noch nie so lange ein Augsburg-Spiel angesehen haben oder ein unteres Bundesligaspiel und es nur gemacht haben, eben um Pepi zu sehen, jetzt in dem Fall. Deshalb, man guckt sich ja nicht die Spiele der unteren Teams eigentlich an, aber im Vergleich zu, oder im Bezug auf die MLS wird das ganz oft gemacht. Und dann wird daraus die Information gezogen. So, oh, die sind ja alle ganz schlecht dort. So, ja klar, es ist ein Scheißspiel, wenn du dir ein -20-Grad-Spiel zwischen den Rapids und Houston ansiehst. Das ist auch klar.
Wenn die Houston-Spieler nicht erfroren sind, dann müssen die Salt Lake-Spieler aushelfen.
Ja, die stehen halt immer nur da, können sich nicht bewegen. Und trotzdem schaffen es die Rapids in so manchen Saisons nicht mal, das Tor zu treffen.
Ja, so Eisblocks können schon sehr breit sein.
So ist es.
Ja, eine weitere Frage, die man vielleicht etwas kürzer halten könnte. Was ist das größte Derby in der MLS? Nennt mal eure, was ihr denkt, was ist für euch das größte Derby der MLS?
Ja gut, da sagt man immer sein Lieblingsteam eigentlich.
Also sorry, aber da gibt es in meinen Augen nur eine Meinung.
Ich bin gespannt.
Und zwar das Derby der Derbys, Sounders gegen Timbers.
Das überrascht mich jetzt aber sehr.
Ich bin gerade sehr schockiert. Ich habe was ganz anderes erwartet von Daniel.
Ich habe jetzt, würde ich sagen, jetzt irgendwas Schrolliges, wie zum Beispiel Austin gegen Houston, aber nee.
Ja gut, ist ein Derby von einem Team, was es erst seit gefühlt 2 Wochen gibt, kann man natürlich nicht als Resonanz dazu nehmen. Aber ja, ich würde wahrscheinlich auch zustimmen. Timbers gegen die Sounders.
Ja. Das ist, ja, würde ich auch fast wählen. Allein, weil halt die Teams schon im Vergleich zu anderen Teams, zum Beispiel LA Derby zwar ist auch groß, aber den LAFC gibt's halt noch nicht so lang. Und Sounders und Timbers, das sind 2 Teams, die sind schon ewig dabei. Und da hat sich einfach schon viel mehr entwickelt und gemacht und die Rivalität hat sich viel mehr gefestigt. Und die haben beide auch sehr gute Fans und viele Fans und dadurch würde ich, glaube ich, auch fast damit gehen. Zum Beispiel, was halt auch so viele als Derby bezeichnen, aber eigentlich noch nicht als Derby bezeichnen kannst, ist das New York Derby zwischen den Red Bulls und New York City FC.
Weil es kein Derby ist, das Hauptderby von beispielsweise den Red Bulls ist einfach das Derby gegen Washington DC.
Ja. Oder was weiß ich, viele betiteln dann auch, wo Orlando noch nicht da war. Oder war das so? Ich glaube, da war damals, wo Miami noch nicht da war, war Orlando gegen Atlanta ein Derby. Wurde bei vielen als Derby bezeichnet. Das sind 2 komplett andere Staaten, beziehungsweise gut, Orlando, Seattle und Portland auch, aber die sind halt so viel weiter auseinander weg, dass man sowas eigentlich nicht als Derby bezeichnen kann. Dann ist Miami gekommen, dann war Orlando-Miami natürlich das Derby, weil die viel näher zusammen sind. Aber ja, das sind auch 2 Teams, die sind beide ziemlich frisch dabei. Kann man nicht als Derby bezeichnen, finde ich. Und da haben halt eben Seattle, Timbers, das sind geile Spiele, gibt's geile Fanaktionen und das Derby hat sich meiner Meinung nach am längsten entwickelt und auch am größten. Und ja, würde ich mitgehen.
Wobei ich bei Derby in der MLS gar nicht nach der Distanz gehen würde, weil das ist einfach nicht möglich. Du kannst schwer, nicht immer jemanden aus deinem eigenen Staat haben, sondern da ist es eigentlich auch fast üblich, dass du ein Derby gegen ein Team hast und das ist ja nicht nur auf die MLS bezogen, sondern auch auf andere Sportarten, was aus einem anderen Bundesstaat kommt. Aber beispielsweise wäre mir immer als Derby in Anführungsstrichen einfällt im Bezug auf Orlando, ist der New York City FC. Weil dadurch, dass beide Teams damals im selben Jahr in die Liga gekommen sind, hat man da so eine gewisse Rivalität aufgebaut. Und ich meine auch, sie haben ihre ersten Spiele immer oftmals gegeneinander gehabt. Und das hat da so eine gewisse Spannung aufgebaut. Und die Spiele fand ich immer viel interessanter auch.
Das war, glaube ich, auch das erste MLS-Spiel der Saison, war Orlando gegen New York, die 2 Ligen.
Ja, genau, das war ihr erstes Spiel. Und das haben sie regelmäßiger dann gemacht, dass man das groß aufgezogen hat. Und macht es einfach viel interessanter.
Ja. Okay, was auch noch eine Frage ist, wie geht man mit, die wir auch sehr oft gestellt haben, mit Auf- und Abstieg um, beziehungsweise, dass es ihn nicht gibt in den USA. Und ich finde, das kann man eigentlich auch kurz und knackig einfach erklären. Es ist das US-System, es ist nicht das europäische System, das ist, ob es im Football, Baseball, Eishockey, was auch immer ist, dort gibt es eben die Franchises und nicht das Auf- und Abstiegssystem, das ist so im US-Sport einfach verankert. Die Amerikaner kennen es nicht anders, sie sind damit aufgewachsen, die finden das wahrscheinlich absolut nicht schlimm. Und als Europäer, wenn du diese Ligen beobachtest, anschaust, schaust du sie an, weil sie anders sind. Weil wahrscheinlich unter anderem, es wird wahrscheinlich nicht der einzige, aber unter anderem, weil es einfach was anderes ist. Es ist nicht wie in Deutschland, gibt es ja auch im Eishockey, Baseball, Basketball, was weiß ich, Auf- und Abstieg. Wie im Fußball in Europa, aber in den USA ist es einfach nicht so. Es ist im US-Sport
Tradition. Es ist von Anfang an, seit es diese ganzen Ligen von den Sportarten gibt, gibt es keinen Auf- und Abstieg und es wird, glaube ich, auch in Zukunft einfach keinen geben. Zumindest nicht in den oberen großen Ligen. Und ich finde, es ist nicht schlimm. Es ist weder scheiße noch schlimm, irgendwie traurig oder was auch immer. Man ist es gewohnt und deswegen schaut man unter anderem auch eben diese Liga, finde ich.
Du darfst doch nicht vergessen, wie du schon sagtest, es ist ja wirklich tief verwurzelt in den Köpfen und du brauchst es dadurch auch gar nicht. Ich meine, wir hatten nie Abstieg in der MLS, wieso sollen wir es auf einmal einführen? Oder ja, das nächste ist halt einfach die ganzen Jobs, die daran gebunden sind. Die USL, klar, ist auch in gewisser Weise eine professionelle Liga. Klar nicht so professionell wie die MLS, aber wenn da jetzt Teams absteigen würden, das gerade mit den Ownern und so weiter, da würde ja jedes Jahr ein Ownerwechsel stattfinden. Oder die Franchise sich auflösen, weil man ist abgestiegen, hat viel Geld reingepumpt. Ja gut, dann höre ich lieber auf, bevor ich noch mehr Geld verliere.
Du musst halt das komplette System dann ändern und eine komplett neue Liga schaffen und dadurch werden auch wieder neue Vereine entstehen, weil die ganzen Owner eben drauf wahrscheinlich keinen Bock haben werden. Und deswegen wird sowas nicht passieren.
Die USL-Perspektive schon daran arbeitet, dass es einen Auf- und Abstieg geben kann.
Unter den USL-Ligen, ja. Aber es ist ja
genau, nicht die MLS. Unter den USL-Ligen. Genau. Die MLS an sich hat damit nichts zu tun, weil die MLS ja eine eigenständige Liga ist und die USL eine eigenständige Liga ist und beides sozusagen sind Unternehmen. Was man aber auch zur MLS sagen kann, der Auf- und Abstieg ist eigentlich gar nicht nötig, weil, das haben wir vorhin ja auch schon ein paar Mal besprochen, die Leistung von Teams sich in der MLS sehr schnell auch wandeln kann. Du kannst, Orlando ist ein schönes Beispiel, du kannst mehrere Jahre richtig kacke sein und dann holst du dir einfach ein paar gute Spieler. Du draftest einfach gut beispielsweise, du bildest gute Spieler in deiner Akademie aus, Dallas ist ein schönes Beispiel dafür und schon bist du plötzlich die ersten Male in den Playoffs und dann geht's auch vielleicht irgendwann um den Titel mit. Und auch die Rapids zum Beispiel, seit gefühlt Jahrzehnten einfach ein wirklich schlechtes Team, nee, so lange ist es noch nicht, aber sind sonst immer eher im unteren Bereich. Und dann gibt's doch mal die Saison, wo man sich einen Trainer verpflichtet, der richtig gut zum Team passt, ein Team, was gut zusammenpasst. Und dann spielst du oben mit. Und wenn man dann kontinuierlich weiterarbeitet, dann funktioniert's gut. LA Galaxy als anderes Beispiel, sehr erfolgsverwöhnt. Und wenn sie dann mal ihr System umstellen und in der Saison darauf oder in dieser Saison nicht in die Playoffs kommen, dann kann man sich sicher sein, dass sie daraufhin wieder ihr komplettes System ändern, oftmals in alte Muster zurückgehen, nur um wieder sozusagen erfolgreicher zu sein. Aber auch das klappt nicht immer. Und dann ist man halt nicht in den Playoffs drin. Toronto auch. Investiert oder hat vor einigen Jahren wahnsinnig viel Geld in den Kader investiert. Das haben sie jetzt mal 2 Jahre lang nicht gemacht. Darum geht es plötzlich nicht in die Playoffs. Und jetzt investiert man wieder richtig viel Geld in den Kader. Also in der MLS kann man da nochmal viel besser gegensteuern, dass eben Teams auch mal erfolgreich sein können. Oder eben auch nicht.
Ja, auch noch eine Frage ist, in Deutschland gibt es ja aktuell, in Deutschland sag ich schon, der MLS spielen ja aktuell 5 Deutsche, das sind ja Muktar, Kressel, Wagner, Chichos und Herbers aktuell, und je nachdem wie es läuft eben mit dem MLS-Draft, da kommen wir aber später noch dazu, und wie schlagen sich so die deutschen Spieler? Es gibt ja auch in den Colleges, glaube ich, sehr, sehr viele deutsche Spieler, aber da haben wir jetzt weniger den Überblick über die Colleges, wie sie sich so einzeln spielen. Da erfährt man höchstens ein bisschen was drüber, wenn die sich mal für einen Draft anmeldet, dann informiert man sich. Aber so speziell die Deutschen, die so in der MLS gespielt haben in letzter Zeit oder aktuell spielen, wie schlagen die sich so eurer Meinung nach?
Daniel?
Ja, also wir fangen mal an. Fabian Herbers bei Chicago, ja, war, ja, lief eigentlich schon in Ordnung. Klar, man hat die Playoffs nicht erreicht, aber er hat einige Spiele gemacht. Julian Kressel ist in seinem 2. Jahr in Washington auch nicht ganz so gut. Beziehungsweise nicht so stark wie zur Atlanta-Zeit, aber klar, ihm fehlen halt auch gute Spieler. Dann Mutgar mit einer perfekten Saison bei Nashville eingeschlagen. War Kandidat für MVP. Ist letzten Endes 2. geworden, also wenn der Junge so weitermacht, dann gewinnt er nächstes Jahr den MVP-Titel. Dann werden waren die 2 anderen.
Wagner, Philadelphia.
Ja, Kai Wagner, der ja auf Vereinssuche in Europa ist oder so ein bisschen damit liebäugelt, war auch eine sehr starke Stütze bei Philadelphia. hat leider im Conference-Finale verloren. Haben auch leider nicht gespielt.
Er hatte doch gar nicht gespielt, wollte ich gerade sagen.
Ja, aufgrund von Covid. Und der fünfte Spieler im Bunde ist der gute alte Vincent.
Ja, Chichos, aber der ist ja jetzt erst frisch zu Chicago gewechselt.
Ja.
Da kann man noch nicht viel sagen. Aber finde ich durchaus überraschend, weil er ja bei Köln immerhin noch Stammspieler war in der Hinrunde, dass er als Stammspieler in der Bundesliga dann den Weg nach Chicago wählt, ist durchaus spannend. Und er wird definitiv, glaube ich, der Chef in der Abwehr werden bei Chicago, die eh sehr löchrig ist, diese Abwehr. Mal schauen, was er da so leisten kann. Nach Schweinsteiger der zweite deutsche IV, wobei Schweinsteiger ja eigentlich kein IV ist, so zumindest kein Gelernter war. Aber ja, darf man mal gespannt sein. So, die Deutschen, die so in letzter Zeit gespielt haben, in den letzten Jahren, ist da euch irgendwas aufgefallen, positiv?
Kann es sein, dass ihr Leon Flach vergessen habt?
Der ist Amerikaner. Also er hat deutschen Pass, aber er hat sich für Amerika. Also ja, er ist mehr Amerikaner wie Deutscher. Das ist halt, wobei, das ist schwer zu sagen. Er ist in Amerika halt geboren, aber komplett in Deutschland aufgewachsen.
Ja, genau. Es geht doch nicht darum, welche Pässe du hast. Ja. Dass man.
Ja, gut, dann kannst du halt auch Spieler wie Kasper Bilbsjalko reinholen, der ist ja auch halb Deutscher. Pablo Sissinjega, was gibt's noch? Matt Fries ist auch.
Also, nee, ich meine Leute halt, die in Deutschland aufgewachsen sind, die. Sie müssen ja noch nicht mal unbedingt deutsche Vorfahren haben, aber ich glaube, in seinem Fall ist die Mutter deutsch, der Vater amerikanisch oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist er in Deutschland groß geworden, von daher würde ich ihn schon auch als deutschen Spieler sehen.
Ja, durchaus.
Und er ist ja auch noch gar nicht so lange bei Philly, hat dort aber auch
hin und wieder gespielt. Eine Saison war es jetzt.
Durfte Conference Final mitspielen und kann sich da auf jeden Fall auch noch entwickeln. Und ich finde, die meisten deutschen Spieler haben durchaus Stamm gespielt. Leon Flach nicht und Fabian Herbers auch nicht. Aber ansonsten, der Rest hat dann schon auch in der Regel Stamm gespielt. Aber nicht einfach nur, weil es deutsche Spieler sind, sondern weil es einfach auch deutsche Spieler sind, die auch Bock auf die MLS haben und da nicht mit so einer ganz komischen Einstellung rangehen. Und weil sie natürlich auch von Teams geholt wurden, wo sie perfekt einfach ins System passen und perfekt auf die Position passen, die gerade benötigt wurde, sozusagen. Wir hatten auch schon ganz andere deutsche Spieler, die da offensichtlich mit der Einstellung reingegangen sind, dass sie auf jeden Fall die MLS überdauern werden. Nee, überdauern ist falsch gesagt, aber dass sie auf jeden Fall die Könige der MLS werden und die kläglich gescheitert sind. Also nur weil man einen deutschen Pass hat und in Deutschland gespielt hat, heißt es noch lange nicht, dass man sich dann in der MLS auch durchsetzen wird.
Wen ich auch noch in die Rieke vielleicht auch ein bisschen mit reinschieben würde, wäre Damir Greilach. Klar, er ist Kroate. Aber er hat ja sehr, sehr lang in Deutschland gespielt für Union Berlin. Klar, er hat irgendwie nie, also bis auf die Spielzeit in Union, nichts mit Deutschland zu tun. Aber ich verbinde ihn irgendwie immer damit. Und ja, den würde ich auch mit reinziehen irgendwie, keine Ahnung. Aber auch sehr stark, also ist auch so ein Spieler, der einfach Bock auf die Liga hat. Und der hat die Liga ernst genommen und der liefert eigentlich bei Salt Lake richtig gut ab. Muss man so sagen. Ja, darf man gespannt sein, was so aus deutscher Sicht noch folgen wird. Vielleicht kommen ja auch mal wieder nach Herbers und Gressel aus dem Draft irgendwie aus dem College wieder Deutsche hoch, die keiner auf dem Schirm hat. Das wäre auch mal eine richtig schöne Überraschung wieder, die sich hocharbeiten. Da schauen wir mal. Dann hätte ich noch eine Frage, dann wäre ich durch. Stelle ich die mal schnell, oder? Mhm. Da geht's eben um die MLS im Fernseher, wie man die verfolgen kann. Ist es in Deutschland leicht, die MLS zu verfolgen? Wie läuft's von den Uhrzeiten her? Und wer überträgt's? Wer überträgt, kann man eigentlich einfach sagen, DAZN überträgt alle Spiele auf Englisch und Sportdigital überträgt ebenfalls. Und die haben sogar, also zumindest in den Playoffs hatten die den deutschen Kommentar, bei der Regular Season weiß ich es jetzt nicht. Aber Sportdigital läuft auch über DAZN mit drin. So, zu dem anderen, wie ist es so zum Schauen im Vergleich zu früher in Deutschland?
Ja, die Uhrzeiten sind ja immer top, es ist immer 20.15 Uhr. Von daher, alles entspannen, kann man sich gut mit Chips vor dem Fernseher setzen und die Spiele betrachten. Achso, nee, wir reden über die MLS. Ja gut, da kommen die Spiele nachts um 3 manchmal oder auch um 4 oder um 1 oder um 2.
Wenn man Glück hat, um 21 Uhr.
Genau, wenn man Glück hat, kommen sie um 21 Uhr. Aber dann sind es meistens Spiele der Eastern Conference, Spiele der Western Conference kommen meistens mitten in der Nacht. Und dann muss man natürlich auch entscheiden, ob man es gucken kann oder nicht gucken kann. ja, gerade Spiele, die natürlich am Samstag stattfinden, sind für deutsche Zuschauer ideal. Spiele, die am Sonntag stattfinden oder unter der Woche, ist dann natürlich immer so ein bisschen schwieriger, weil in der MLS ist es auch typisch nicht so wie in der Bundesliga, dass da Samstag und Sonntag gespielt wird oder Freitag noch mit dazu, sondern in der Regel wird dort, einige Spiele sind am Samstag, andere Spiele sind am Sonntag, dann gibt's aber auch unter der Woche oftmals Spiele, also am Montag vereinzelt, ganz häufig aber am Dienstag und Mittwoch nochmal. Und ja, dann muss man halt immer gucken, wie man es schafft oder wie man es eben nicht schafft. Bei den Playoffs oder anders formuliert, beim letzten Spieltag ist es oftmals so, dass es da eine feste Uhrzeit gibt für alle Teams. Das war jetzt in dieser Saison nicht so, aber in den Jahren davor war es oft so. Da war die Eastern Conference eigentlich ganz gut belegt mit meistens 21 Uhr. Die Western Conference war dann eher so 23.30 Uhr, das früheste. Und der MLS Cup ist meistens auch entweder 21 Uhr oder 23.30 Uhr, je nachdem.
Ja, dem kann man jetzt mit hinzufügen. Super erklärt.
Naja, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Und danach geht es noch um den Draft und es geht um den Lacher der Woche. Der kommt auch mal wieder. Also bis gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie jedes Jahr im Januar fand auch dieses Jahr der Superdraft statt. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Wie in jeder amerikanischen Sportart ist es so, dass auch in der MLS die Liga einen Tag hat oder mehrere Tage hat. Es sind ja meistens mehrere Durchgänge, wo sie sich die Spieler aus dem College draften und die Teams dementsprechend, je nachdem, an welcher Position sie draften dürfen, jeweils dann einen Pick aussuchen dürfen, also einen ihrer Meinung nach für sie am besten passenden Spieler. Vincent, Daniel, habt ihr den Draft gesehen?
Nö. Nein, das erste Mal seit Jahren nicht gesehen.
Aber
ich hatte eine gute Ausrede. Ich hatte eine gute Ausrede.
Ja, warst wieder auf Shoppingtour in Italien.
Ja.
Der schon wieder irgendwelche Ferraris ansehen, habe ich mitbekommen.
Das Geld muss irgendwo raus. Ich muss in Umlauf bleiben. Ferrari, Lederschuhe und fettes Steak gegessen. Das hat seinen Preis.
Auf jeden Fall war der Draft wieder mehr oder weniger digital unterwegs. Das heißt, wie auch im letzten Jahr schon, waren fast alle Spieler zu Hause bei ihren Familien und waren einfach über eine Videokonferenz mit dazugeschaltet. Es gab eine Universität, ich weiß leider noch nicht mal mehr, welche es war, was die Duke, ich bin mir nicht ganz sicher, wo man direkt von der MLS aus mit der Kamera mit dabei war. Beziehungsweise gab es so vereinzelte Unis, wo die Spieler, die am Draft teilnehmen wollten, weil sie eben noch an der Uni sind, eben dort vor Ort auf dem Campus waren und sich gemeinsam in einem Raum den Draft angesehen haben. Lohnt sich ja natürlich dann, wenn mehrere Spieler aus einem Jahrgang dieses Jahr gedraftet oder aus mehreren Jahrgängen gedraftet werden sollen aus einer Uni. Und ja, dann auch die Teams waren zu Hause, waren nicht zusammen in einem Raum und haben von da aus dann immer ihren Pick durchgegeben. Und im Studio saßen drei Experten, die dann immer jeweils philosophiert haben, wer jetzt als nächstes gepickt wird und das entsprechend auch bewertet haben. Dazwischen gab es locker flockige Interviews mit den gedrafteten Spielern. Also eigentlich so wie letztes Jahr und auch so wie die Jahre davor, nur dass man halt nicht zusammen in einem Raum war. Tatsächlich fand ich es ein bisschen witzig, wie die Aufmachung war. Also als sie dort beispielsweise an der Uni waren, es sieht so ein bisschen so aus, als wenn es in einem Konferenzraum war oder in einer Sporthalle. Das kann man nicht genau erkennen. Aber man sieht schön in den Aufnahmen, dass im Hintergrund dann jemand mit einer Kiste vorbeiläuft. Also richtig wertvoll war es dann da doch nicht. Und ja, als erstes durfte der Neuling draften. Habt ihr euch die Drafts mal angesehen?
Mhm. Ein sehr deutscher Name, würde ich sagen.
Name im ganzen Draft. Eben.
Ja, aber es ist kein Deutscher.
Nee. Charlotte war eben als Neuling, durften sie als erstes picken und sie hat sich den ihrer Meinung nach besten College-Spieler geholt, nämlich Ben Bender. Eigentlich ganz lustiger Name, finde ich, der BB, Ben Bender. Also College hat er richtig gute Stats. Ich habe mir mal von den Top-Picks die Stats nur angeguckt, jetzt nicht von allen. Aber die sah zumindest bei dem Jungen sehr gut aus, vielversprechend. Und ich glaube sogar, der könnte Charlotte helfen. Gut, Stand jetzt, der Kader ist es noch nicht fertig bei dem Team. Aber der könnte auf seine Einsatzminuten kommen, auf alle Fälle. Sah eigentlich ganz stabil aus, auch das Video, dieses ja, wie nennt man es, Bewerbungsvideo, würde ich es jetzt mal nennen, oder halt dieses Vorschauvideo von dem Spieler. Also, ja.
Highlight-Video.
Highlight-Video, genau. Finde ich eigentlich auch fast zu Recht einer der Top-Picks gewesen. Oder was sagt ihr?
Ja, also was irgendwie extrem aufgefallen ist generell in diesem Jahr, war, dass extrem viele Verteidiger gedraftet wurden. Er jetzt in dem Fall noch nicht, aber danach dann die Position sehr viele Verteidiger, was so unüblich eigentlich ist, weil normalerweise holen sich die meisten MLS-Teams immer eher meistens die Stürmer. Hin und wieder auch die Torhüter.
Kann das sein, dass der zweite Pick oder war es der dritte, war sogar ein Torhüter von Cincinnati?
Der zweite, genau. Cincinnati hat sich mal wieder ihren 500. Torhüter gedraftet.
Nachdem sie
den
besten Torhüter entlassen haben letzte Saison.
Der aber bei Cincy immer noch mittrainiert, witzigerweise. Klar, um fit zu bleiben und im Training zu bleiben. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es weitergeht. Nicht unbedingt bei Cincy, aber dass er sich da noch ein Team findet.
Ich denke, also ich hoffe es vielleicht, wenn er Bock hat, aber in der USL wird er safe eins finden. Da hat er ja durchaus überzeugt immer. Mal gucken, vielleicht wird es vielleicht so in der MLS eins, aber muss man mal gucken. Was ich auch ganz interessant war auch in den Top 5 war sogar ein Isländer dabei, der gedraftet wurde. Ich glaube von Houston.
Und das ist meines Erachtens nach auch eigentlich so mit der stärkste Pick mit gewesen. Also körperlich sehr, sehr stabil. Hat sehr, sehr gute Statistiken an der Uni gemacht und könnte durchaus interessant werden, wenn sie ihn dann nehmen. Da ist ja immer so ein bisschen das Problem bei College-Spielern, die gedraftet werden. Die MLS-Teams müssen für sie einen International-Slot nutzen, wenn sie keine Amerikaner sind. Und das verhindert natürlich oftmals, dass dann Spieler mit einem internationalen Pass entsprechend.
Hast du dir seinen Vornamen angesehen? Er ist körperlich stabil, er ist blond. Und er heißt Thor mit Vorname. Also, wer den nicht nimmt.
Aber es ist halt Houston.
Gut, das stimmt. Das wärmere Island.
Ansonsten, ich glaube, so in den Top Ten gab es vor allem eine große Überraschung, nämlich, dass sich ein Team nach oben gekauft hat. Für $200.000 haben sich die Red Bulls nämlich von, ich glaube, Position 14 oder Position 11 auf Position 7 gekauft. Das ist Geld, was sie aus den letzten Jahren immer von Spielerabgaben noch bekommen hatten und dementsprechend auch auf jeden Fall übrig war. Und sie haben sich einen Verteidiger gedraftet von der, ich glaube, Navy oder so. Und das Interessante an diesem Spieler ist, dass er so circa 3 Meter groß ist. Also ich habe es umgerechnet, ich glaube, es ist 2,3 Meter, aber er sieht riesig aus.
Ich glaube, Nashville hat sich auch nach oben gedraftet. Auch mit dem IV, aber ja. Und?
Leistung bestimmt, nicht die Größe.
Das stimmt. Da muss man mal schauen. Und natürlich, insgesamt waren auch dieses Jahr wieder Deutsche dabei im Draft. Ich glaube, 6 Stück waren es im Ganzen. Einer wurde dann nur gedraftet. Dabei waren Till Zinnert, Jan Hofellner, Leon Krapf, Marcel Meinzner und Milo Josef. Und gedraftet wurde der 24-jährige Jasper Löffelsend von Real Salt Lake, ist Rechtsverteidiger. Wir wünschen ihm auf alle Fälle viel Glück und Erfolg, dass er den Vertrag bekommt bei Salt Lake und dass er vielleicht sogar sich in der MLS paar Minuten bekommt.
Wobei der Pick meines Erachtens nach schon auch überraschend war, weil von den Deutschen, die mit in der Auswahl standen, es waren zum einen sehr viele dabei, die bisher kaum, das klingt böse, ist gar nicht so gemeint, kaum relevante Erfahrung haben, also die eher in den unterklassigeren Ligen gespielt haben. Und es war lediglich ein Spieler dabei, der, ich glaube, U17 und U19 Bundesliga gespielt hat. Und derjenige, der gedraftet wurde, kommt aber aus einer der unterklassigeren Ligen. Muss man mal sehen, ob er dann tatsächlich von Real Salt Lake genutzt wird oder ob es dann eher ein Spieler ist, der zu den Monarchs geht.
Ich würde jetzt auch mal so auf Monarchs tippen. Wäre zumindest so das Naheliegendste. Aber hoffen wir mal, dass er bei Salt Lake vielleicht bekommt. Ich habe auch mit Michi geredet, unseren Salt Lake-Experten hier mittlerweile.
Er meinte durchaus, dass er sich durchsetzen könnte, vielleicht als Alternative sogar im linken, auf der linken Verteidigerposition, weil man da gerade eigentlich niemand, so gut wie niemanden hat. Ja, muss man mal gucken, was sich so draus ergibt.
Aber ich weiß nicht, ob Michi gerade so ansprechbar dafür ist, weil ich glaube, er ist in großer Trauer. Wegen so anderer Sachen bei Real Salt Lake und anderer Abgänge.
Ja.
Sehr viele Abgänge.
Also, wenn du schon nicht gegen sie gewinnen kannst, musst du halt ihren Kader schwächen.
Ja, ja, wie wir sagen, es gab einen Transfer zwischen Salt Lake und Sounders, nämlich einen DP-Wechsel. Albert Ruschnack wird ist neuer DP bei den Sounders und Salt Lake hat somit jetzt keinen einzigen DP mehr im Verein. Also die haben da jetzt, können da einiges tun und wirken am Kader, wenn sie es tun. Daniel, was sagst du zum neuen DP?
Schwierig. Es wäre dann Nummer 4. Wenn ich mich nicht täusche. Wir haben ja Joao Paulo. Dann haben wir die guten alten Raúl Ruiz Díaz. Und wir haben unseren Captain Nicolas Lodeiro. Der Transfer ist bockstark, keine Frage. Ich meine, du schwächsten Konkurrenten, den du halt verloren hast in den Playoffs. Und verstärkst dich somit auf einer Position, die du verstärken kannst. Von daher freue ich mich über den Transfer.
Ich schaue gerade auf der Website, die drei DPs sind Lodeiro, Ruschnack und Ruiz Díaz bei Seattle.
Dann ist Joao Paulo gar kein DP.
Also vielleicht ist sein Vertrag umgewandelt worden, das kann sein, aber er ist nur international.
Es kann natürlich sein, dass die ihn umgewandelt haben, ja.
Wie alt ist er? Joao Paulo?
Ich glaube 30, 31, 30.
Hm, okay. Dann kann er kein Young DP sein.
Ja. Ja, auf alle Fälle finde ich eigentlich ein guter Transfer für die Sounders. Schmerzhaft für Salt Lake. Was auch ganz frisch ist, was mich natürlich freut, Kansas hat sich einen Verteidiger gekauft für 1,3 Millionen Euro. Einen Franzosen aus, oh Gott, ich kann kein Französisch. EA Guigamp, nagelt mich nicht fest, aber
das hättest du vorher aber auch üben können.
Ah ne, er ist sogar Belgier. Logan Ndende, vergiss es. Es ist ein Verteidiger, der Logan heißt. So. Und der hat Geld gekostet und ist 21 Jahre jung. Und Linksverteidiger. Und zudem wurden die Verträge von Espinosa und Susi verlängert von den zwei Oldies und ich bin zufrieden. Ja, sonst.
Aber sicher, dass es nicht
du bist zufrieden? War.
Ja, Susi ist ein weiterer.
Also zuletzt hast du die letzten Tage dich ein bisschen darüber beschwert, dass es bei Kansas keine positiven Bewegungen gibt.
Nee, ich bin zufrieden, dass die zwei Verträge verlängert wurden, nicht mit der Transferphase.
Ja, aber die Frage ist halt, möchtest du wirklich ein Altersheim aufmachen oder möchtest du jung dynamischen Fußball spielen?
Du, Susi ist ein Verteidiger, wir brauchen jeden Verteidiger, den wir finden, auch wenn du am Schluss in der Verteidigung spielst, ich würde es nehmen. Nee, ich finde es einfach daran interessant, gut, weil sie einfach nochmal Erfahrung haben, um den Spielern was beizubringen, weil Hensis ja auch einen sehr jungen Kader hat und solche Spieler brauchst du einfach und ich finde, so, sie werden keine Stammspieler mehr sein, aber für ein paar Minuten reicht's einfach und vor allem ein Susi ist trotzdem noch extrem wichtig und der hat letzte Saison auch sehr stark gespielt, trotz seinem Alters. Espinosa hat schon stark nachgelassen, aber im Großen und Ganzen, eine Saison finde ich schon noch okay, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig gewesen, wenn sie aufgehört hätten. Verdient haben sie es. Aber ja. Und sonst noch so kleinere nennenswerte Transfers wie ein Lorenzo Insigne, der zu Toronto wechselt im Sommer. Da durfte ich auch ein paar Worte verlieren bei
kleinere nennenswerte Transfers.
Bei Calcios Podcast eben. Könnt ihr gerne mal reinhören. Da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen diskutiert. Werden wir auch in der nächsten Folge wahrscheinlich ein bisschen angreifen. Sonst hat sich Miami noch einen Niederländer gekauft, den kenne ich jetzt nicht, McVay, sagt mir jetzt soweit nichts. David Bingham wechselt von Galaxy zu den Timbers, vielleicht der neue Stammkeeper der Timbers, wer weiß. Ilya Sanchez ist von Kansas zu LAFC gewechselt, Scott Caldwell von den Refs zu Salt Lake.
Und sehr, sehr starker, also ich persönlich finde, dass das für Salt Lake eine gute Verstärkung ist, weil Caldwell ein sehr, sehr solider Spieler ist, aber auch sehr bodenständig ist, der einfach viel Ruhe in so ein Team reinbringt. Und das ist auf jeden Fall meines Erachtens nach kein keine falsche Verpflichtung gewesen. Für die Refs dagegen, finde ich, ist das schon ein doofer Abgang, aber die Refs haben sich zuletzt auch sehr, sehr stark verstärkt, von daher kann man es vielleicht ausgleichen.
Ja, der spielt, glaube ich, dieselbe Position wie Rusnak, also von dem her passt es. Ja, Miami hat die komplette Verteidigung verkauft oder hergegeben, Ryan Shawcross hat die Karriere beendet, Mukun wechselt zu Charlotte City FC, Lorenzo Pires, auch Innenverteidiger, geht per Leih zu River Plate mit Kaufoption. Miami hat sich dann noch Clement Diop, den Keeper von Montreal, geholt. Auch überraschend, Dom Dwyer wechselt von Toronto zu Dallas. Thomas Pochettino wechselt per Leih von Austin zu River Plate nach einem Jahr. War auch DP bei Austin. Und dann wechselt noch ein lustiger Name, Nanu, von Porto zu Dallas mit Leih.
Und ich dachte, er geht zu Orlando. Die mögen immer Spieler mit solchen Namen.
Schon irgendwie. Und Richie Larea verlässt für knapp 1 Million Toronto Richtung Nottingham Forest in die 2. englische Liga. Das waren so, glaube ich, jetzt mal die namenhaftesten Transfers. Ah ja, Jan Krekus noch von Minnesota zu San Jose. Ja, dann haben wir das auch abgeschlossen.
Es ist witzig, dass Miami einfach direkt schon vor der Saison aufgibt und gar keine Verteidigung mehr aufstellt. Aber okay, man kann natürlich auch nur mit Stürmern spielen. Und
Angriff ist die beste Verteidigung.
Dom Dwyer wird einfach zum Wandervogel mittlerweile der Liga. Also in Toronto war er jetzt wie lange? 1 oder 2 Saisons? Und jetzt geht's wieder weiter. Ich fürchte, da wird nicht mehr lange gespielt werden bei ihm. Weil zuletzt war er auch nicht mehr so solide, wie es mal bei Kansas war.
Ja, leider. Aber auch sehr verletzungsanfällig geworden.
Ja, genau. Das ist ja später mit dazu.
Okay.
Dann habe ich aber noch eine Meldung, die kam während des Drafts auf. Und die hat also ein bisschen die MLS-Fanszene sehr, sehr gut unterhalten. Es geht um den Vagabund FC, wie er mittlerweile genannt wird, also um den New York City FC. Die spielen jetzt durch ihren Titelgewinn in der CONCACAF Champions League und dafür musst du natürlich ein Heimstadion haben. Das Problem ist, es gibt in der gesamten New Yorker Area sozusagen nur ein Stadion, was CONCACAF Champions League gerecht ist, womit man dort spielen dürfte. Das ist die Red Bull Arena. Die wird derzeit aber gerade saniert. Rasensanierung, generelle Stadionsanierung, Kleinigkeiten, die man halt in der Offseason so macht. Doof für den New York City FC, weil sie damit kein Stadion haben. Und sie haben jetzt ein neues Heimstadion für ihr CONCACAF Champions League Spiel gefunden. Das ist in L.A.
Geil.
Ja. Wahrscheinlich haben sie irgendwann als Ziel, dass irgendwann jedes Stadion oder dass sie in jedem Bundesstaat mal ein Heimstadion haben. Mittlerweile haben sie, naja, wenn man es ganz böse nimmt, haben sie New York, haben sie New Jersey, Connecticut und jetzt auch noch Kalifornien. Mal gucken, was noch dazu kommt.
Ich sag ja immer zum Spaß, man soll seine Auswärtsspiele zu Heimspielen machen, aber das geht an die Fans und nicht an die Eigentümer.
Ja, für die Fans ist das natürlich nochmal ein extremer Schlag ins Gesicht, weil hätten sie jetzt rein theoretisch das Gillette Stadium genommen oder in Philly gespielt, dann wäre das ja noch in Ordnung gewesen. Da fährst du dann halt ein paar Stunden mit dem Bus hin, wären die Fans aber hingekommen. Jetzt findet aber dieses Spiel einfach auf der anderen Seite des Kontinents statt, wo du ewig lange hinfliegst. Also wie sie das mit den Fans machen wollen, weiß ich nicht. Und klar, die armen Fans, die sich zuletzt erst gerade mal gefreut haben, dass sie den Titel gewonnen haben, müssen jetzt wieder den Spott im Internet über sich ergehen lassen, weil die Meldung, die wirklich während des Drafts reinkam, direkt vom New York City FC veröffentlicht, ist natürlich ein herber Schlag ins Gesicht. Und beim New York City FC muss man eigentlich auch langsam mal wirklich kritisch fragen. Sie hatten damals, 2015, als sie in die Liga gekommen sind, die Bedingung, dass sie ein eigenes Stadion bauen. Das ist bis heute nicht passiert und man sieht jetzt die Früchte dessen, dass man zum Vagabund FC wird und überall mal Heimstadion bauen muss oder nicht bauen muss, aber dass man dort spielt und nicht so richtig verwurzelt wird. Eigentlich müsste es da langsam mal Strafen für geben, weil die MLS so ein bisschen unkonsistent dann wird in der Hinsicht. Ansonsten haben wir noch irgendwas?
Ja, und zwar habe ich noch eine Kleinigkeit. Es kam heute ja die Meldung auf, oder war es gestern bei der Pressekonferenz des FC Bayern München, hat Nagelsmann tatsächlich was Trauriges bekannt gegeben. Und zwar geht es um den Shootingstar, um den Kanadier Alphonso Davies. Und zwar fällt dieser jetzt auf unbestimmte Zeit aus, weil bei einer Untersuchung eine leichte Herzrhythmusstörung festgestellt wurde.
Nein, keine Herzrhythmusstörung, eine Herzmuskelentzündung.
Entschuldigung, meinte ich doch. Entschuldigung. Also, ich meine natürlich eine Herzrhythmusentzündung.
Was?
Ach, ich... Egal. Auf alle Fälle fällt er auf unbestimmte Zeit aus, bis es natürlich komplett verheilt ist. Wann es sein wird, weiß man nicht. Wir hoffen natürlich, dass er, sofern es natürlich möglich ist, bald wieder auf dem Platz stehen wird. Aber dann natürlich, wenn er komplett gesund ist. Und wenn es halt erst nächste Saison ist, müssen wir halt doch ein bisschen gedulden.
Aber das
Wichtigste... An der Stelle natürlich... Nur die besten Genesungswünsche nach Kanada.
Oder nach München. Aber das Wichtigste ist ja, und vor allem das Beste, dass sie es im Vornherein festgestellt haben. Im Augenblick ist es nur eine leichte Entzündung. Hätte man es nicht entdeckt, dann hätte das unter Umständen ja auch tödlich enden können. Von daher, die beste Situation, die eintreten kann in dieser Situation. Und dann hoffen wir mal, dass er schnell wieder fit wird und wieder spielen kann. Aber sich natürlich vollständig erholen kann. Habt ihr ansonsten noch was? Das scheint nicht so zu sein. Dann gebt uns gerne Feedback. Bewertet gerne auch den Podcast. Das könnt ihr mittlerweile auch bei Spotify machen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, jetzt gerade in der Offseason kann man die immer gut beantworten oder kann man gut darüber streiten, schickt sie uns. Wir nehmen sie gerne mit rein. Ansonsten kommt gerne auf unseren Discord-Channel und die Social-Media-Kanäle kennt ihr mittlerweile. Ansonsten hört ihr uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, habt 2 schöne Wochen.
Tschüss.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.